Und da sehen wir wieder beim Ökomagazin Rainbow, wie immer donnerstags abends zwischen 7 und 8 Uhr hier bei Radio Lora München. Wir starten jetzt heute in eine neue Sendereihe. Und zwar an jedem fünften Donnerstag im Monat geht's hier im Ökomagazin um das Thema nachhaltige Stadt, Stadt im Wandel. Und da soll es dann darum gehen, welche Weichenstellungen im Hier und Heute die Städte fit machen für eine nachhaltige Zukunft. Ein wichtiger Teil, um dahin zu kommen, ist auch der sorgsamere Umgang mit Rohstoffen. Und zwar gerade auch mit den Rohstoffen, die schon da sind, die in unseren Produkten stecken, für die wir mal viel Geld bezahlt haben. Und in diesem Zusammenhang sind gerade in den letzten Jahren ganz viele neue Initiativen entstanden, die sich der Idee verschrieben haben, Sachen, Gebrauchsgegenstände, Objekte welcher Art auch immer, zu reparieren, zu restaurieren oder umzugestalten und sie so vor der Mülltonne zu bewahren. Und über diese neuen offenen Werkstätten wollen wir in der heutigen Sendung sprechen. Immerhin werden im Jahr 2050 sage und schreibe 80% der Weltbevölkerung in Städten leben.
Und das wird dazu führen, dass sich unser Leben in der Stadt in vielen Bereichen ganz grundlegend verändern wird. Und in diesem Zusammenhang haben wir einige Fragen an Dr. Konrad Götz gerichtet. Er ist Lebensstilforscher am Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt. Wie wird sich denn der Umstand, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen, wie wird dieser Umstand von den Menschen wahrgenommen? Löst es viele Ängste aus, auch vor Rückschritt, vor weniger Lebensqualität, auch vor höheren Kosten? Wie ist da so die Wahrnehmung von den Menschen im Moment?
Ja, das ist eben, ja, da muss ich als Lebensstilforscher sagen, das ist lebensstilabhängig. Es gibt verschiedene Lebensstilgruppen in der Gesellschaft. Eine Minderheit will mit dem Thema nichts zu tun haben, mit dem Thema Ökologie. Eine große Mehrheit akzeptiert das Thema als notwendig und versucht zu vereinbaren den eigenen Lebensstil mit den Rahmenbedingungen und den Zumutungen, die von außen kommen. Also es ist nicht so, entweder ich werde gezwungen oder ich habe meinen Lebensstil, sondern wenn bestimmte Dinge als notwendig eingesehen werden, dann wird der eigene Lebensstil innerhalb dieses Rahmens neu entfaltet und neu kreativ sozusagen eingebettet.
Ja, jetzt gibt es ja eine Gruppe innerhalb der Bevölkerung, die hat schon den schönen Namen Lohas. Das waren vielleicht auch mal gewisse Trendsetter, die haben ein hohes ökologisches Bewusstsein, haben in der Regel auch die finanziellen Ressourcen, um die oft ja auch deutlich teureren Produkte eben auch zu kaufen. Ironischerweise verbraucht diese Gruppe, aber auch entgegen ihrer eigenen Selbstwahrnehmung, deutlich mehr an Ressourcen als so, ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher. Was sagt uns das für die Zukunft?
Ja, das sagt uns einfach, dass zunächst mal ein gewisses starkes Bewusstsein zu einer Fragestellung zu haben und es tatsächlich in Handeln umzusetzen, dass das auseinanderfallen. Und das wissen wir aber seit langem in der Psychologie und Sozialpsychologie. Dennoch ist es wichtig, dass es Trendsetter gibt, die ökologische neue Produkte kaufen oder akzeptieren, also dass sozusagen erste da sind, die so etwas annehmen, damit die anderen dann möglicherweise, wenn es wirklich schick ist, mitmachen. Wenn es für die Lohas schwierig ist, sozusagen auf Flüge zu verzichten und so weiter, das fällt uns aber allen schwer, dann sind sie da einfach eben auf der gleichen Wellenlänge wie die Gesamtbevölkerung. Oder anders ausgedrückt, für die Lohas ist es sozusagen die symbolische Ökologie etwas stärker als die effektive materielle.
Lohas, genauso wie alle anderen auch, möchten ja trotzdem auch gut leben und eigentlich nicht unbedingt verzichten. Und ich sage mal, die Marketingstrategen tun auch ihres dazu, indem sie uns natürlich auch immer wieder sehr glaubhaft vermitteln, dass nur neue Sachen gut sind und dass die alten möglichst bald weg müssen. Glauben Sie, dass es irgendwann mal auch ein Trend sein könnte, dass es irgendwann mal schick sein könnte, Produkte, die man vielleicht vor 4, 5 Jahren gekauft hat, einfach weiter zu benutzen, wenn sie in
Ja,
ihren
das ist ja
Ordnungen
jetzt
sind?
schon ein Trend. Der ist zwar winzig, aber schauen Sie mal, dass in vielen Firmen plötzlich Bücherregale aufgestellt werden, wo Bücher weitergegeben werden, dass in Städten Bücherschränke stehen, wo Sie sich bedienen können, dass selbstverständlich übers Internet sehr viel Kleidertausch und so weiter stattfindet. Also es gibt sowas in Ansätzen und es ist eben eher schleichend. Aber es sind schon originelle Formen, die früher irgendwelche Randgruppen waren und heute stellt sich in Frankfurt zum Beispiel ein Bürgermeister hin und eröffnet solche Sachen. Also es ist schon Mode geworden und durchaus ein Trend.
Soweit Konrad Götz vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt. Und bei dem angesprochenen Projekt in Frankfurt, das von einem Bürgermeister eröffnet wurde, ging es um eine Art Büchertauschbörse auf dem Frankfurter Merianplatz. Dort können ausgediente Bücher reingestellt werden und so anderen interessierten Nutzern zugänglich gemacht werden.
Lora München, 92,4.
Das Haus der Eigenarbeit in München, kurz HAI genannt, ist sowas wie der Pionier unter den offenen Werkstätten. Als eine der ersten Einrichtungen dieser Art ging es in den 80er Jahren an den Start. Das war die Zeit damals, als der Walkman erstmals aufkam, als die Computer von Atari waren und als Nena die Charts eroberte. Und über all diese Jahre und trotz aller Wandlungen der Gesellschaft und des Zeitgeistes konnte sich das HAI bis heute behaupten und ist inzwischen sowas wie eine Institution geworden. Und wir haben mit Elisabeth Redler gesprochen, sie ist die Leiterin des HAI.
Ich stehe hier im Haus der Eigenarbeit in der Nähe vom Ostbahnhof mit Frau Dr. Redler. Das Haus der Eigenarbeit gibt es ja jetzt, glaube ich, schon seit 25 Jahren. Sie haben dieses Jahr Ihr Jubiläum. Wer kommt denn so hierher? Was sind das für Leute?
Das kann man gar nicht so einfach erklären, weil es aus allen Gesellschaftsschichten, Männer, Frauen, Ältere, Jüngere, mittleres Alter, Inländer, Ausländer, Arme, Reiche, alle.
Also ein richtiger Querschnitt durch die Gesellschaft. Jetzt, Sie haben eine ganze Reihe von Werkstätten hier im Haus untergebracht. Vielleicht möchten Sie uns einfach mal erklären, was gibt es hier alles, was kann man hier alles machen?
Wir haben hier 8 Werkstätten. Die größte ist die Holzwerkstatt, die hat auch die meisten Nutzerinnen und Nutzer. Dann in der Nachbarschaft die Metallwerkstatt. Diese beiden Werkstätten haben wir von Anfang an gehabt. Dann haben wir noch weitere Etagen hier. Im Untergeschoss findet sich eine Schmuckwerkstatt und unsere neueste Werkstatt, die sogenannte Hightech-Werkstatt mit computergesteuerten Maschinen zur Fertigung von Objekten aus Holz, Metall, Kunststoff. Im Obergeschoss befindet sich die Nähwerkstatt. Auch eine Werkstatt, die wir von Anfang an betreiben, eine Polsterwerkstatt, eine Keramikwerkstatt. Und dann haben wir im Vordergebäude hier im Anwesen Wörthstraße 42 unsere Papier- und Buchbinderwerkstatt.
Wollen wir mal in die Holzwerkstatt gehen?
Gerne.
Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was erzählen, was man da machen kann.
In der Holzwerkstatt sind 6 Werkbänke mit allen Handwerkzeugen und den kleinen Maschinen und in der Nachbarschaft ein Raum mit den großen Schreinereimaschinen. Man kann hier alles machen von einem einfachen Zuschnitt bis zu Umarbeiten oder neuem Möbelbau. Die Werkzeuge und Maschinen haben ein professionelles Niveau, sodass auch der anspruchsvolle Kunde oder die Kundin hier wunderschöne Möbel bauen kann.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde hierher kommen, ich finde, es sieht ganz toll aus, aber ich wüsste gar nicht richtig, wie ich hier eigentlich drauf loswerkeln soll. Was passiert mit solchen Leuten, die komplett unkundig sind?
Also sehr, sehr gern werden deshalb Einführungskurse gebucht in allen Werkstätten. Das mussten wir auch lernen. Wir hatten ursprünglich gedacht bei der Gründung, wir stellen professionelle Ausstattung, professionelle Beratung zur Verfügung. Die Leute kommen nach ihrem eigenen Stundenplan und legen los. Das ist auch heute noch möglich, ohne weiteres. Wir sagen dann nur, die Leute sollten während der Fachberatungszeit kommen. Also nicht in einer Zeit, wo kein Fachmann, keine Fachfrau da ist. Aber viele Leute bevorzugen den Weg über einen Grundkurs. Unsere Kurse sind in allen Werkstätten sehr kurz. Da lernt man die Werkstatt kennen, lernt so Grundfertigkeiten, muss nicht mehr so viel fragen, wenn man dann sein eigenes Stück bearbeitet. Ja, und da sind wir für Anfänger da und manche haben sich hier wirklich vom puren Anfänger bis zum quasi Experten entwickelt.
Okay, also für den komplett Unkundigen gibt es die Möglichkeit, entweder einen Kurs zu machen oder in den Zeiten, wo die Fachkräfte da sind, herzukommen und dann eben Fragen zu stellen,
genau,
sich einweisen zu lassen.
Genau.
Wie ist das Material, also das Holz, muss man sich da irgendwie auch an den Kosten beteiligen?
Also wenn Materialverbrauch anfällt, und das ist ja in der Regel bei Objekten, die man neu baut oder auch restauriert, der Fall, dann zahlen die Kunden die Materialkosten. Sie können Material mitbringen, zum Beispiel im Internet recherchieren, wo gibt es die billigsten Materialien, Holz oder so. Und da sind Sie frei, das zu tun. Aber Sie können auch über uns bestellen. Das ist natürlich komfortabler. Ein Anliegen unseres Hauses ist, dass die Leute sorgsam mit den Rohstoffen umgehen, dass sie Dinge, die sie selber gefertigt haben, eben auch, weil es das Herz dran hängt, sie haben es ja selber gemacht, eben langlebig ist, dass sie es nicht so leicht wegwerfen oder eben auch umarbeiten, weil sie hinter die Kulissen geschaut haben, hinter die Kulissen des Handwerks, was da alles möglich ist. Es hat mal jemand gesagt, es sei hier ein Lernfeld für nachhaltigen Lebensstil. Ja. Das war in der Anfangszeit unseres Hauses und das stimmt nach wie vor. Man nutzt gemeinschaftlich Ressourcen, das ist ein ganz wichtiges ökologisches Motiv und Argument. Also man lernt hier einiges über Qualität von Stoffen und auch von Arbeit natürlich, weil man es selber macht. Und wir haben ja auch Schulprojekte vieler Art. Auch die jungen Leute kriegen hier ein Verhältnis zu Materialien, zu Arbeit, zu Handwerk. Das ist uns eigentlich sehr, sehr wichtig.
Sehr schön. Machen wir noch mal in eine von den anderen Werkstätten hier. So, jetzt sind wir hier im Keller in der Metallwerkstatt, oder? So
ja,
sieht es aus?
Ja und nein. Das ist wiederum ein Raum, der aufgeteilt ist zwischen zwei Werkstätten. Hier sind wir direkt in der Schmuckwerkstatt und in der Nachbarschaft finden wir die Hightech-Werkstatt. Also das ist eine Feinmechanik-Werkstatt mit zwei computergesteuerten Maschinen, wo man also im Hai eben auch seit 2009 modernere Formen der Fertigung lernen kann und ausüben kann.
Und in der Schmuckwerkstatt, mit welchen Materialien arbeiten Sie?
Hauptsächlich mit Silber, aber es gibt auch Nutzerinnen und Nutzer, die zum Gold greifen. Und in den Schulprojekten nehmen wir auch günstigeres Material, Kupfer, Messing.
Jetzt, Sie sprachen schon die Schulklassen an, das heißt, das ist auch nochmal so eine andere Form, dass Sie Kurse für Schulklassen anbieten.
Ja. Also wir haben ja geöffnet für das allgemeine Publikum nachmittags und in den Abend hinein und Samstag nachmittags. Und für besondere Gruppen, unter anderem eben Schulklassen, haben wir Vormittagsangebote. Unsere Meister und Meisterinnen arbeiten mit kleinen Gruppen in Abstimmung mit den Bedürfnissen der Kinder und der Schulen, entweder hier im Haus in unseren Werkstätten oder sie gehen sogar auch in die Schule, wenn irgendwie etwas an der Schule ausgebaut werden soll, zum Beispiel eine Theke für den Raum der Mittagsbetreuung oder Bibliothek. Und da lernen junge Leute, meistens so 13, 14, 15 sind sie alt, einen Bezug zu möglichen Berufen und natürlich auch Grundtugenden wie Durchhaltevermögen und Genauigkeit. Und sie lernen auch bei diesen Schulprojekten, wofür es wichtig ist, sich sprachlich gut auszudrücken und mathematisch Dinge zu beherrschen, also Flächen zu berechnen und so weiter. Und sie bekommen von uns Zertifikate, unterschrieben vom Meister, und das können Sie einsetzen für künftige Bewerbungen. Und wir haben auch schon gehört, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund dieser Zertifikate bessere Chancen hatten, einen Praktikumsplatz oder einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Soweit Elisabeth Redler, und gleich geht's weiter mit dem zweiten Teil unseres Interviews nach einer ganz kurzen Unterbrechung.
Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein. Für nur 40 Euro im Jahr unterstützen Sie Ihr freies Radio. Gerne schicken wir Ihnen unsere Unterlagen zu. Kontakt 089 480 2851 oder info@lora924.de. Sie können auch direkt auf unser Konto bei der Stadtsparkasse München spenden. Kontonummer 88 150 115. Bankleitzahl 701 500 00. Nur durch die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer bleibt LoRa München auf Sendung.
Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Elisabeth Redler, und zwar in der Keramikwerkstatt im Haus der Eigenarbeit. So, das ist also jetzt die Keramikwerkstatt.
passiert hier, arbeiten auf allen Niveaus. Kindergeburtstage, wo die Kinder Figuren formen oder Dosen in Aufbautechnik herstellen. Sehr gerne wird das Drehen gelernt. Und bei uns ist es eben so, man macht einen Einführungskurs und anschließend kann man nach eigenem Stundenplan kommen. Das passt ja sehr gut in die moderne Zeit, wo man viele verschiedene Verpflichtungen hat. Man muss sich also nicht für mehrere Wochen festlegen auf Termine. Und wir haben einmal in der Woche eine Fachberatung im Angebot, wo eben wenn Unterstützung gewünscht wird, eine Fachfrau da ist, die Rat gibt zum Glasieren. Das ist wohl eine Geheimwissenschaft.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, verzeichnen Sie jetzt ein größeres Interesse als vielleicht noch vor einigen Jahren?
Ich bin jetzt 6 Jahre Leiterin und in dieser Zeit gab es einen starken Nutzeranstieg. Mhm. Wir hatten letztes Jahr absoluten Besucherrekord. Und eine sehr gute Einnahmenlage. Ich kenne das Haus praktisch von der ersten Woche an. Ich hatte in den ersten Jahren die Aufgabe, die Entstehungsgeschichte und die ersten Jahre wissenschaftlich zu begleiten. Da war das natürlich ein Fremdwort für alle. Eigenarbeit und selber machen und dafür zahlen. Also das war sehr ungewöhnlich. Und natürlich brauchte so ein Haus erstmal Anlaufzeiten. Und in der Zeit hat ja die Stiftung, die das Haus gegründet hat, auch alle Defizite getragen. Ab Mitte der 90er Jahre gab es dann städtische Förderung. Volle Finanzierung mit städtischer Förderung schaffen wir nicht. Wir haben letztes Jahr über die Hälfte unseres Budgets selber eingenommen aus diversen Quellen, Schulprojekte, Einzelnutzer und so weiter. Was eigentlich besonders bemerkenswert ist, obwohl seit den 80er Jahren sich die Gesellschaft ganz stark verändert hat, auch das Freizeitverhalten, die Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen. Und trotzdem hat das Hai über die Jahre hinweg eine Bedeutung behalten und die wächst sogar, weil sicher all die Zeit Menschen ein Bedürfnis hatten, sich kreativ zu äußern. Das war mal bei den jungen Leuten vielleicht auch ein bisschen verschüttet eine Zeit lang. Das kommt jetzt gerade wieder zurück, dass es modern ist und dass man sich nicht verstecken muss, wenn man etwas selber gemacht hat. Aber dass es über all die Jahre hinweg sich auch den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst hat, das finde ich irgendwie faszinierend. Mhm. Und in den letzten Jahren, als dann die Wirtschaftskrise auch mehr ins Bewusstsein der Menschen kam, also die erste Finanzkrise und jetzt die Riesenprobleme, da hören wir auch öfter aus den Mündern unserer Nutzer, dass sie sich mehr Autonomie verschaffen möchten durch den Erwerb von Fähigkeiten für Subsistenz, also für die Eigenversorgung. Mhm. Sie glauben, dass ja, das nicht so ganz hundertprozentig sicher ist, mehr mit der offiziellen Wirtschaft oder mit dem Job. Und dass da vielleicht mehr Sicherheit für die Zukunft entsteht, wenn man zusätzlich noch Fähigkeiten erwirbt für Eigenversorgung.
Genau. Wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, das Jubiläum steht an. Wann wird es denn genau sein?
Wir haben unser gemeinsames Wochenende mit dem Bürgerfest am 7., 8. oder 8., 9. Juli, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, das Wochenende. Und da stehen die Veranstaltungen vor allem unter dem Vorzeichen Upcycling, sprich kreative Umarbeitung von dem, was viele Leute Abfall oder Müll nennen. Und wir möchten uns eigentlich beim Jubiläum nochmal besonders herausstellen in dem Bewusstsein der Öffentlichkeit, als ein Projekt, das für den nachhaltigen Umgang mit Stoffen prädestiniert ist und da auch wegweisend sein kann. Dann bieten wir Anfang Juni an dem Deutschen Aktionstag Nachhaltigkeit an einem Sonntag, das ist der 3. Juni, ein sogenanntes Repair-Café, einen Reparaturtreffpunkt an. Da haben wir uns orientiert an dem wirklich faszinierenden Beispiel aus den Niederlanden. Dort gibt es in über 40 Städten Orte, wo Ehrenamtliche sich bereitstellen für Reparaturen. Also die tüfteln und gegen Spenden, dann kommen die Leute mit ihren reparaturbedürftigen Objekten, sei es elektrische oder Fahrrad oder was auch immer. Und so treffen Menschen zusammen, die, die was können und die, die was brauchen. Und sowas möchten wir gerne hier mal erproben und anbieten. Wir haben auch Mitarbeiter, die gerne und oft reparieren und hoffen, dass wir auch noch Ehrenamtliche dann da gewinnen können für diese Aktion. Und vielleicht könnte es ein Auftakt sein für München, dass hier so ein Repair-Café entsteht.
Soweit also Elisabeth Redler vom Haus der Eigenarbeit. Und wer noch mehr erfahren möchte, kann sich auf der Webseite vom HAI schlau machen. Und die lautet www.hai-münchen.de oder einfach selbst in der Wörthstraße 42 vorbeischauen. Und zwar dienstags bis freitags hat das HAI geöffnet von 15 bis 21 Uhr oder samstags von 12 bis 18 Uhr.
Hör uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Hier ist es Lora München auf der 92.4.
Ja, das HAI ist sowas wie ein Klassiker unter den offenen Werkstätten hier in München. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Werkstätten in dieser Richtung. Gerade in den letzten Jahren hat sich da sehr viel getan. Es sind ganz viele neue Angebote entstanden mit auch ganz unterschiedlichen Nutzerprofilen. Eine dieser neuen Werkstätten ist die Werkbox 3 auf dem Gelände der Kultfabrik. Die Werkbox funktioniert ein bisschen anders als die meisten anderen offenen Werkstätten. Sie ist nichts, wo man mal nur eben für einen Nachmittag hingeht, sondern hier wird man quasi Mitglied. Entweder dergestalt, dass man ein Stück Fläche anmietet oder eine Box. Das sind solche Lagerungsboxen, die gibt es in verschiedenen Größen, die kann man anmieten. Und im Gegenzug dazu erhält man dann das Recht, die gesamte Werkstatt inklusive aller Geräte und Maschinen mitzubenutzen. Und dazu jetzt Detlef Schmitz, er ist der Gründer der Werkbox 3.
Da kommt einer mit einer Idee, hat eigentlich kein oder wenig Geld, also kein Geld ist ja immer ein bisschen knapp dann, aber wenn wir sagen wenig Geld, wo er normalerweise eigentlich nichts mit anstellen könnte. Und dann kann er hier kommen, kann sich denkbar billig hier einmieten, kann alles nutzen, die ganze offene Werkstatt, und kann seine Idee erstmal entwickeln, baut sich einen Prototyp, lässt sich beraten. Hier sind ja die verschiedensten Ingenieure und Facharbeiter, und die auch unterschiedliche Erfahrungen haben. So, und dann kann er das weiterentwickeln, bis er dann so auf den Punkt kommt, dass er sagt, Mensch Meier, jetzt habe ich ja ein Produkt, jetzt kann ich dann Geschäft mitmachen. Da kann er hier auch noch klein anfangen, weil wir machen immer, mindestens einmal im Monat machen wir eine Ausstellung, wo so Sachen präsentiert werden, also Verkaufsausstellung. Und und irgendwann, wenn sich die Idee bewahrheitet hat, also was er davon erhofft hat, also dass er sagt, ja, wird ja mehr, ich habe ja Kundschaft, dass er dann hier wieder rausgeht und sagt, ne, jetzt wird es mir zu eng, jetzt will ich für mich alleine sein, dass er dann da eine Existenz gründet.
Die Werkstatt umfasst 500 Quadratmeter Fläche, verschiedene Geräte stehen zur Verfügung, wie zum Beispiel Drehbank, Kreissäge, Ständerbohrmaschinen, zwei Bandsägen, eine für Metall und eine für Holz. Es gibt auch eine Schneiderei und es gibt auch eine Siebdruckwerkstatt. Aber momentan liegt der Schwerpunkt eben eher noch bei den Arbeiten mit Holz, bei der Schweißerei und bei dem Fahrradbau. Und dazu erklärt uns jetzt Detlef Schmitz etwas.
Also gerade mit den Fahrrädern, da haben wir auch schon mehrere Kurse, 4 Stück schon gemacht, wo aus alten Fahrrädern, die kriegen wir dann von der Stadt und vom Bahnhof, also wo die liegen bleiben. Und und da bauen wir Lastendreiräder, ne, aber auch Long John und so, also aber im Prinzip Lastenräder. Und die werden dann auch elektrifiziert, ja, bis hin zum, ne, dass man auch die mit eigener Energie, weil wir haben auch Windräder hier. Und
wie hat man sich das vorzustellen, elektrifiziert? Also kann einer
ja,
mit seinem Fahrrad herkommen?
Es gibt Bausätze, die sind schon fertig, also das entwickeln wir nicht. Die gibt es fertig, ne, das ist also ein Motor, die Elektronik zum langsam anfahren und regulieren. Und Ladeelektronik, und dann ist ein Akku dabei, So, und das kann man fertig kaufen. Das gibt so zwischen 300, 400 bis 3.000 Euro. So. Mhm. Ja, also je nach Qualität, wobei ich keinem empfehlen würde, also irgendwas unter 500 Euro zu kaufen. So, und ja, und dann werden die Räder entspeicht. Das sind in der Regel Radnabenmotoren. Das ist also relativ, ist zwar handwerklicher Aufwand, aber man muss dann nicht schweißen oder bohren oder sonst was. Bloß kürzere Speichen braucht man dann. Der Akku, der kommt in der Regel hinten auf den Gepäckständer und die Elektronik wird vorne am Lenker festgemacht. So, und dann kann er losfahren. Ich mache ja schon über 20 Jahre Rennsolarmobile. Bin da 20 Jahre mit nach Australien gefahren, habe so an einem Rennen teilgenommen, von Darwin nach Adelaide, 3000 Kilometer quer durch Australien. Also seit 1985 bin ich eigentlich schon so da im Metier.
Vieles von dem, was in der Werkbox 3 stattfindet, hat auch mit der Wiederverwertung von alten, ausgedienten Materialien zu tun, die sonst eben verschrottet oder entsorgt werden müssten.
Ja, also in erster Linie mit den Rädern, aber wir haben auch schon andere Sachen gemacht. Hat die Tochter mal so einen Versuch gestartet, also aus Tetrapacks ein Portemonnaie machen. Mhm. Und nach hinten, wir haben auch eine Schneiderin, die macht aus Fahrradschläuchen, also alten Fahrradschläuchen, macht die Taschen, die tollsten Taschen. Mhm. Und jetzt für eine Ausstellung, im Ägyptischen Museum war das so mit Kernland Südafrika, da waren also viele aus Afrika auch da, da hat sie sogar eine Jacke, also eine richtig so ein Blouson, also so eine schöne, umfangreiche Jacke. Alles aus Fahrradschläuchen, also das muss man einfach gesehen haben. Ne, und dann haben wir hier noch den Künstler, der macht ja praktisch aus Schrott auch Kunst. Ne? Und dann ist noch einer hier, den Holz, von Holz haben wir ja noch nichts gesagt. Also das ist hier der Ede, ne? Der sammelt dann so alte Schubladen, die sehen Sie da oben auf der Box stehen. Also massiv Holzschubladen, die fixt er dann so ein bisschen auf. Und dann baut er um die Schubladen wieder einen neuen Schrank. Aus einer, aus zwei, aus der größte, was ich bisher gesehen habe, hat er so drei Schubladen, dann war das so ein Sideboard. Und wobei der Schrank oft auch so teilweise irgendwie aus was anderem entsteht, aber eigentlich baut er dann um die Schubladen, baut er seine Schränke. Okay. Also das sind auch alles alte Sachen, ja.
Die Werkbox 3, die ja noch relativ jung ist, das gibt sie erst seit ungefähr anderthalb Jahren, steht schon auch in einer Reihe mit vielen anderen neuen offenen Werkstätten, die jetzt zuletzt entstanden sind. Doch es gibt auch einige Unterschiede. Und die erklärt uns jetzt Detlef Schmitz.
Wir sehen uns ja als offene Werkstatt, obwohl die meisten offenen Werkstätten irgendwie so halbwegs soziale Einrichtungen sind. Also die kriegen dann die Halle oder die Räume kriegen sie dann von der Stadt und ja, ich weiß nicht. Ne? Aber auf jeden Fall, die sind nicht darauf angewiesen, in der Werkstatt ihre Miete zu erwirtschaften, also vom Gewinn ganz zu schweigen. Und bei uns ist das eben anders, weil wir ernähren uns hier aus dem, was hier passiert, selber. Also und deswegen auch erstmal keine Angestellten, weil das kostet ein Vermögen. Und vor allem, wenn man anfängt, wir sind ja praktisch immer noch ein Experiment, obwohl ich jetzt ziemlich sicher bin, das läuft. Ja, und dann haben wir eben, um so eine Grundlage erstmal zu kriegen, kann man hier auch Flächen anmieten. In der Regel ist das so um 20 Quadratmeter, dass man sich so eine kleine Werkstatt für sich selber einrichten kann. Und das wäre also auch noch eigentlich zu erwähnen, weil wer sich hier eingemietet hat, der kriegt einen Schlüssel, das sogenannte Schlüsselerlebnis dann, und der kann kommen, wann er will, rund um die Uhr. Jeden Tag, der kann Heiligabend kommen oder Sonntag nach dem Eier suchen, also der Ostern jetzt. Also ja, das finden Sie, also ich glaube nicht, dass Sie in ganz Deutschland noch mal sowas finden.
Und für diejenigen, die Interesse haben mitzumachen und sich die Werkbox mal anzuschauen und alle Mitwirkenden mal kennenzulernen, gibt es jeden Mittwochabend um 19 Uhr einen offenen Abend zum Kennenlernen und zum Fragen stellen.
Jeder, der interessiert ist, der kann da kommen, ja, um 19 Uhr. Und dort ist meistens so, also eine Stunde dauert alle Male bis zwei Stunden, aber ist eigentlich Open End.
Soweit Detlef Schmitz von der Werkbox 3. Die Webadresse ist www.werkbox3.de und da findet ihr alle anderen nützlichen Infos, wie zum Beispiel die Wegbeschreibung und noch mehr Infos zu den Mitwirkenden und zu anderen Projekten. Kommen wir zu unserem nächsten Beitrag. Das Fab Lab in Neuhausen ist auch eine offene Werkstatt. Allerdings mit einem etwas anderen Fokus. Das Fab Lab ist eine Hightech-Werkstatt, hat also nichts mit Sägespänen oder Bohrmaschine zu tun. Stattdessen findet man dort Geräte, mit denen die meisten von uns wahrscheinlich noch nie zu tun hatten. Und dazu haben wir Martin Geck befragt und wollten wissen, was man dann im FabLab eigentlich so machen kann.
Das FabLab in Neuhausen ist eine offene High-Tech-Werkstatt. Das bedeutet, dass wenn ich etwas machen möchte mit Geräten, zu denen ich sonst keinen Zugang habe, sei es ein Lasercutter, ein 3D-Drucker, eine CNC-Fräse, dann kann ich ins FabLab München kommen und kann mir da anschauen, wie das funktioniert und kann auch erlernen, wie das funktioniert und kann mir Dinge bauen, die für mich nützlich sind.
Und was sind denn das für Geräte? Also was kann zum Beispiel eine CNC-Fräse oder was kann ein Lasercutter?
Also der Lasercutter ist das beliebteste Gerät bei uns. Das ist ein Gerät, mit dem ich Dinge schneiden kann. Ich kann mit Holz schneiden, bis zu 4 mm, 5 mm Dicke, also Pressspanplatten oder andere Holzplatten, MDF-Platten. Ich kann damit sehr schnell was bauen. Also ich kann mir sehr schnell eine Kiste bauen für ein Gerät. Sag ich mal, da habe ich irgendwas, was ich in eine Kiste packen möchte, dann mache ich mir meine maßgeschneiderte Kiste. Ich kann mir ein Brettspiel bauen, ich kann mir, sag ich mal, da ist irgendein Ersatzteil abgebrochen bei meiner Garderobe, dann kann ich mir das nachlasern. Da bewege ich mich so im Zweidimensionalen. Das ist sehr einfach zu lernen, einfach zu verstehen und umzusetzen. Ein 3D-Drucker ist dann schon etwas komplexer, da muss ich mir ein dreidimensionales Objekt im Computer erzeugen. Auch das kann ich lernen bei uns und dann kann ich mir dieses Objekt ausdrucken. Also ein Ersatzteil, das eine gewisse Komplexität hat, das muss ich dann in einem 3D-Drucker machen. Mit einer CNC-Fräse kann ich Dinge gravieren und kann Dinge auch ausschneiden.
Okay, und welche Materialien können Sie mit der CNC-Fräse bearbeiten?
Also da kann ich vom Styropor bis Holz über bis zum Metall alle möglichen Sachen machen. Also Metall kann ich dann mit der CNC-Fräse hauptsächlich bearbeiten.
Wie funktioniert das? Macht man dann bei Ihnen einen Kurs oder läuft es eher so über Learning by Doing, dass man halt einfach reinkommt und ein bisschen bei anderen abguckt oder ja?
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, weil man hat ja vielleicht diese Erfahrung noch gar nicht und man kommt vielleicht auch gar nicht aus so einem technischen Bereich. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich auch noch nicht alles wusste und man sich das dann im Prinzip aneignet in der Arbeit mit anderen zusammen. Wir haben da verschiedene Formate. Das eine ist quasi so eine offene Werkstatt, wo jeder mal kommen kann und sich das anschauen kann. Dann machen wir ein Format, das heißt Meet and Make. Da setzt jemand was Termin auf und sagt, Mensch, ich würde jetzt gerne heute was in 3D drucken. Und dann sammeln sich da Leute, treffen sich da Leute, die zum Teil schon Erfahrung haben oder noch nicht. Und man erarbeitet sich dann gemeinsam, wie das funktioniert. Es ist immer hilfreich, jemand dabei zu haben, der schon Erfahrung hat mit dem Gerät und die dann weitergibt. Und jeder, der es dann lernt, ist wieder ein Multiplikator und kann das Wissen dann wieder weitergeben. Und wenn ich dann wirklich die Geräte, also wenn ich vollen Zugang habe, möchte zu den Geräten jederzeit, dann muss ich ein Mitglied sein. Denn wir setzen voraus, dass unsere Mitglieder dann halt auch verantwortungsvoll mit den Geräten umgehen.
Und so eine Mitgliedschaft, die kostet ja wahrscheinlich auch was. Haben Sie im Kopf, was wieder die Preise liegen?
Also wir haben einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 28 Euro regulär. Wir haben einen Studenten und einen, sag ich mal, sonstige, die sich das nicht den vollen Mitgliedsbeitrag leisten können, Beitrag, der liegt jetzt, glaube ich, bei 18 Euro. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, steht auf unserer Homepage auch drauf. Wir haben das im internationalen Vergleich, also sagen wir mal in Europa haben wir geguckt, wo stehen da so die Preise und da ist das FabLab München auf jeden Fall im unteren Mittelfeld.
Okay. Haben Sie irgendein Beispiel, haben Sie selber schon mal für Ihren Hausgebrauch oder persönlichen Gebrauch schon mal selber ein Ersatzteil erstellt?
Ja, aus der jüngsten Vergangenheit kann ich jetzt darüber berichten. In der Zentralverriegelung meines Autos ist ein Ersatzteil kaputt gegangen. Also die eine Tür hat nicht mehr geschlossen und der TÜV stand an und ich dachte, Mensch, da muss ich was tun. Habe das ausgebaut, das war der Zentralverriegelungsmotor und habe gesehen, dass in dem Motor so eine kleine Wippe ist, ein Plastikteil, die ist abgebrochen gewesen und habe dann dieses Teil ausgebaut, bin zum Hersteller gegangen und habe gesagt, ich brauche diese Wippe hier aus Plastik und der Hersteller hat gesagt, nee, die gibt's nicht, dann musst du schon das ganze Teil kaufen für 100 Euro plus dann eben noch Einbau. Gut, den Einbau kann ich selber machen, aber 100 Euro für ein kleines Plastikteil, das defekt ist, das war mir das nicht wert. Und dann habe ich eben im FabLab gelernt, wie man das in 3D nachmodellieren kann und habe mir dann dieses Ersatzteil ausgedruckt.
Der
in dem Fall habe ich was gelernt und mir was gespart, ja.
Ja, der Name FabLab, wofür steht denn der? Bedeutet er was?
FabLab kommt von Fabrication Lab. Das ist eine Initiative, die im MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, entstanden ist. Die Idee ist, dass man einen Ort hat, also einen Fabrikationsort, der auch einen Laborcharakter hat, also Fabrikationslabor, so setzt sich das zusammen, Fab Lab. Und dass eine internationale Bewegung wird. Also, dass man international den Menschen die Möglichkeit gibt, Dinge zu produzieren, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen, sie zu benutzen und darauf auch eine Existenz zu gründen. Und da muss ich sagen, da gibt es eben verschiedenste Arten von Fab Labs, also verschiedenen Fokus. Ich sage mal, in Europa, in Amerika hat es mehr so einen Lerncharakter. In Afrika, in Asien kann es auch durchaus eine Existenzgründungsmöglichkeit sein.
Ja, und Sie sagten es gerade schon, hier in Europa und in Nordamerika hat es mehr den Lerncharakter. Also ich glaube, Sie bieten ja auch viel für Kinder und für Schulklassen auch an.
Richtig, also wir haben im Jahr 2011 zwei Projektwochen mit Mittelschulen gemacht. Wir werden das auch weitermachen in diesem Jahr. Wir machen zudem Kinderkurse am Wochenende und noch weitere Projektwochen mit, sag ich mal so, AGs in Schulen. Also unser Anliegen ist auch wirklich, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass sie was können, dass es gar nicht so schwierig ist, wie man immer denkt, und dass man eben ein Erfolgserlebnis haben kann.
Soweit Martin Gegg. Und im Fab Lab finden, wie schon gesagt, verschiedenerlei Kurse statt. Näheres kann man der Webseite des Fab Lab entnehmen, und die lautet www.fablab-münchen.de. Und das Fab Lab befindet sich, wie schon gesagt, in Neuhausen, und zwar in der Elvira-Straße 11 im Rückgebäude. So, und wir kommen jetzt zu unserem letzten Beitrag heute. Wir haben das ja alle schon mal erlebt. Kurz nach Ablauf der Garantie macht der Drucker schlapp oder gibt der Akku im Handy seinen Geist auf. Und wenn wir dann den Versuch machen, das beim Hersteller zu reklamieren, erklärt man uns, dass das eben mal passieren kann, dass das Zufall sei und dass andere Kunden dieses Problem nicht hätten. Auf jeden Fall hat man dann eben auch nach Ablauf der Garantie keine Rechte mehr. Und uns schwant dann bereits, dass das womöglich vom Hersteller ja wahrscheinlich auch so gewünscht war und dass möglicherweise das Todesdatum des Geräts zielstrebig in das Produkt hineinverarbeitet wurde. Und wir sprechen jetzt mit Stefan Schridde. Er ist Betriebswirt und Dozent für Qualitätsmanagement in Berlin. Und er betreibt eine Webseite mit dem Namen Murks Nein Danke. Und auf dieser Webseite können Verbraucher, die solche Geschichten mit einem Gerät erlebt haben, Murks melden. Und die ganzen Fälle werden dann gesammelt. Und was Sinn und Zweck dieser gesammelten Murksfälle dann ist, das erklärt uns Stefan Schridde jetzt.
Wir erleben ja immer wieder, wenn wir unsere Produkte mit einem Schaden zurückbringen, da wird gesagt, Montagsfehler oder so etwas. Mit der Webseite will ich also etwas sammeln. Das heißt, Leute können melden, dass ihr Garantieschaden, also nach Ablauf der Garantie, was dort passiert ist. Und ich sammle das, sodass dann deutlich wird, dass es eben nicht ein Einzelfall ist, sondern dass ein System dahinter steckt.
Und selbst wenn sich jetzt so eine hohe Wahrscheinlichkeit daraus ergäbe, dass da ein System dahinter steckt, was ergibt sich daraus dann für die Verbraucher?
Ja, das eine ist ja, wir bekommen ja heute eine 2-jährige Garantiezeit, müssen aber nach 6 Monaten zeigen, dass der Schaden ja schon drin war, als wir es gekauft haben. Das ist natürlich schwierig. Mit der Seite wird es möglich werden, dass der einzelne Verbraucher zeigen kann, hier, das ist eben nicht etwas, was nur mir passiert ist, sondern was vielen anderen auch passiert ist. Das heißt, die Beweismöglichkeit im Rahmen der Garantiezeit wird besser. Man sieht dann eben, dass es nicht ein Ausnahmefehler ist, der vielleicht auch Bedienfehler des Kunden zurückzuführen ist, sondern dass es eben ein geplanter Verschleiß vorliegt.
Okay. Was haben Sie denn durch Ihre Webseite schon alles für Geschichten vorgetragen bekommen?
Also da ist alles denkbar. Da haben sich welche bezogen auf das Auto, wo ein Gummistutzen so fabriziert wurde, dass er im Zeit der Nutzung sich vollsaugt, obwohl man den hätte auch anders bauen können, aber trotzdem ging die Maschine kaputt. Bettwäsche, die so gebaut ist, dass ein Reißverschluss drin ist, der nur noch 3 Wäschen aushält. Verstärker, die so gebaut sind, dass ein Kondensator, der eingebaut ist, nur gerade die Garantiezeit hält und dann durchbrennt. Also es sind die unterschiedlichsten Sachen, zum Beispiel auch elektrische Zahnbürsten, wo ein Akku so fest verbaut ist, dass man ihn nicht tauschen kann, was man mit einer Batterie ja sonst immer machen kann. Das heißt, Akku kaputt, Zahnbürste kaputt. Und dann gibt es eine ganz interessante Variante von Murks, der eingebaut wird. Und zwar, wenn es zum Beispiel ein Handy, kann so gebaut werden, dass das Handy erkennt, ob das Akku darin auch vom selben Hersteller ist. Für den Fall, dass man sich klugerweise ein günstiges, gleich gutes Akku gekauft hat, erkennt das Handy aufgrund eines eingebauten Chips, dass es ein fremdes Akku ist und saugt es einfach schneller leer. Wir denken dann, ach so, war ja ein billiges Akku, hat halt nicht so lange gehalten, kaufe ich mir doch wieder besser das teure Original-Akku, was aber im Prinzip genauso gebaut ist wie das andere Akku auch.
Und sind solche, ich sag mal, Machenschaften, sind die zulässig? Ist das legal, was die Hersteller da machen?
Nicht legal ist es, dass sie es nicht nennen, dass sie es nicht kennzeichnen. Sagen wir mal, wenn wir ein Auto kaufen und VW sagt uns, die Garantie hängt davon ab, dass sie Originalbauteile verwenden, das ist nachvollziehbar. Dann wissen wir, okay, wenn wir es anders einbauen, dürfen wir das nicht machen. Man hat uns vorher darauf hingewiesen. Nur bei Handys und ähnlichen elektronischen Geräten, die mit Akkus arbeiten, gibt es keine solche Kennzeichnungspflicht. Das heißt, er darf zwar schon von seiner Seite her das so bauen, dass nur baugleiche Sachen gleich sind, aber es muss eigentlich so etwas geben wie eine Kennzeichnungspflicht für solche, wie man sagt, Anti-Features, also Einbauten, die fremde Dinge schlechter stellen.
Was mich bei diesen ganzen Geschichten immer interessiert, ist, fürchten die Hersteller eigentlich gar kein bisschen, dass man jetzt als Verbraucher sich ärgert über sowas und dass man sagt, so, von dem Hersteller kaufe ich mir jetzt aber garantiert nichts mehr. Ich meine, würden das die Verbraucher konsequenterweise machen, hätten doch zum Beispiel Hersteller von wirklich langlebigen Produkten einen riesigen Marktvorteil.
Ja, selbstverständlich hätten sie das. Deswegen sage ich auch, es braucht so etwas wie Murks, nein danke, damit deutlich wird, Hersteller, die nicht langlebig produzieren, dürfen sich eigentlich nicht mehr am Markt aufhalten. Mhm. Ja, weil letztendlich ist das ja Betrug. Wir werden ja beraubt. Wir glauben, wir kaufen etwas, dann ist es ja unser Eigentum, aber dann werden Dinge eingebaut, die das Eigentum auf die Nutzungszeit von 2 oder 3 Jahren beschränken. So, und die Hersteller brauchen das gegenwärtig nicht zu fürchten, weil der einzelne Kunde ja noch bisher denkt, ach, das bin ich wahrscheinlich selbst gewesen. Oder, naja, ich habe ja so günstig gekauft, da muss ich ja damit rechnen, dass der Verschleiß eingebaut ist.
Ja.
Und ich liefere jetzt schon für verschiedene Beispiele auf dem Portal die Informationen darüber, dass es eben nicht um Kosten geht. Ja, wenn sie zum Beispiel ein Kondensator so eingebaut wird, dass er nicht lange hält, statt des nur 15 teureren Kondensators, der dann 5 und mehr Jahre halten würde, dann wird offensichtlich, es liegt nicht am Preis.
Mhm. Mich würde jetzt nochmal interessieren, aufgrund von diesen gesammelten Einzelfällen, die Ihnen dann vorliegen, erwachsen daraus jetzt zum Beispiel einem Verbraucher auch andere juristische Möglichkeiten, wenn er sich dann tatsächlich in eine Auseinandersetzung begibt mit einem Hersteller?
Wenn in seinem konkreten Fall, es gibt ja eine Vielfalt an Produkten, wenn in seinem konkreten Fall ein Schaden vorliegt, der eben in gleicher Form eben auf Murks, nein danke, häufig gemeldet worden ist, dann hat er natürlich eine viel bessere Möglichkeit, seine Rechte durchzusetzen.
Das heißt, er könnte dann quasi für sich reklamieren, wir haben hier einen Mangel im Sinne des Kaufrechts, ich möchte jetzt das Geschäft rückabwickeln und möchte mein Geld wieder haben, zum Beispiel.
Zum Beispiel, aber es wäre jetzt fahrlässig zu sagen, ja, das wird klappen, denn vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand, wie der Rechtsanwalt so gerne sagt. Ja, wie ein Richter in dem Fall dann konkret entscheidet, muss man da gucken. Nur, das viel Wichtigere ist, wir haben zum Beispiel das Recht auf eine Verlängerung der Gewährleistungszeit, wenn Arglist nachgewiesen werden kann. Mhm. Arglist nachzuweisen ist aber schwierig. So, und wenn man jetzt bei einzelnen Produkten zeigen kann, dass hier eben Baumethoden verwendet werden, also Kondensators nach wie vor oder Akku, solche Dinge verwendet werden, die Produktlebenszeit künstlich verkürzen, ohne dass es eine kostenseitige Notwendigkeit dafür gab, dann kann man tatsächlich von geplanter Obsoleszenz sprechen und damit natürlich bessere Garantieleistungen ermöglichen.
Soweit Stefan Schridde und die Webseite noch einmal, die lautet www.murks-nein-danke.de. Und Stefan Schridde freut sich über zahlreiche Meldungen von murkshaft verarbeiteten Geräten.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
So, und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal den Hinweis von den Kollegen vom Bund Naturschutz München letzte Woche an dieser Stelle hervorheben. Es findet nämlich jetzt am 31. März, das ist der kommende Samstag, die Earth Hour statt. Das ist ein globales Event, inzwischen sogar die größte globale Umweltschutzaktion. Da nehmen Menschen in über 135 Ländern inzwischen dran teil. Und dabei werden abends zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr die Lichter ausgeschaltet. Und auch München beteiligt sich hieran. Am Samstagabend werden zum Beispiel die Lichter ausgehen an der Frauenkirche, in der Allianz Arena und am O2 Tower. Und Berlin macht beispielsweise mit, da werden die Lichter ausgehen am Brandenburger Tor und am Roten Rathaus. Und wir sind alle aufgefordert, auch mitzumachen, vielleicht ein paar liebe Menschen zum gemütlichen Beisammensein bei Kerzenlicht einzuladen und dabei Strom zu sparen und unseren schönen Planeten zu schonen dabei. So, und das war's jetzt auch schon wieder mit der Sendung mit dem Ökomagazin heute. Wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern und die waren Dr. Konrad Götz, Lebensstilforscher vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt, Dr. Elisabeth Redler vom Haus der Eigenarbeit in München, Detlef Schmitz von der Werkbox 3 auf dem Kultgelände, Martin Geck vom FabLab München und Stefan Schridde, Macher der Webseite Murks Nein Danke. Und ich bedanke mich auch bei der Technik bei Ruth René Reif. Verantwortlich für diese Sendung war Isabel Lönne, die sich auch am Mikrofon verabschiedet. Die nächste Sendung der Reihe Nachhaltige Stadt statt im Wandel gibt's wieder am 31. Mai um 19 Uhr. Und dann wird es gehen um das Thema urbane Landwirtschaft. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Jetzt geht's gleich weiter mit schöner Stottern. Einen schönen Abend noch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.